Ja, dann würde ich mich erstmal bedanken, dass ihr mich hier zu dem Festakt in die Gutsmuthstraße eingeladen habt. Ich würde ganz kurz vielleicht erstmal erzählen, in was für einem Rahmen ich so aktiv bin. Also ich bin sozusagen Teil des Bildungskollektivs in Erfurt, also kurz BIKO. Das ist ein Kollektiv von Leuten, die sich irgendwie zusammentun und einen Pool von Themen erstellen, um halt irgendwie eine alternative oder kapitalismuskritische Bildungsarbeit zu machen. Ich selber wohne in Weimar und bin da in der Gerberstraße in dem sechsten Haus unterwegs.
Das ist gar nicht gut.
Ist gar nicht gut. Okay, also der Vortrag soll heute gehen um die Situationistische Internationale. Das ist der erste Teil von einem zweiteiligen Vortrag sozusagen. Ich sollte heute in einer E-Mail einem Freund beschreiben, worum es da ungefähr geht. Und ich habe ihm erstmal so geschrieben, okay, Situationistische Internationale war ein Künstlerverein voller Künstler, die eigentlich keinen Bock mehr drauf hatten, Künstler zu sein und deswegen irgendwie angefangen haben, Revolution zu machen. Also was gibt's für mich für Gründe, zu so einem Thema zu arbeiten? Also erstmal würde ich sagen, das ist, wenn man irgendwie das Interesse hat, die Welt zu verändern oder irgendwie mit anderen Worten halt in einem emanzipatorischen Sinne die Verhältnisse, die herrschenden Verhältnisse aufzuheben, dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich irgendwie mit der Geschichte beschäftigt und sich auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Und ich würde halt sagen, die Situationistische Internationale ist ganz wichtig für die Geschichte der revolutionären Bewegung. Und mir ist halt, während ich mich damit beschäftigt habe, ist mir halt aufgefallen, dass die doch einige Spuren hinterlassen haben, dass aber ganz viele Leute diese Gruppe eigentlich gar nicht kennen. Und ja, also man kann meinen Vortrag vielleicht so ein bisschen als Aufruf verstehen, halt sich die eigene Geschichte anzueignen. Ja, ein weiterer Grund ist, dass es in letzter Zeit doch immer wieder Publikationen über die Situationistische Internationale gibt, auch in Zeitschriften, die allgemein anerkannt sind. Ich hatte zum Beispiel neulich die Schnitt in der Hand, das ist ein Filmmagazin, und die haben zu ihrer Jubiläumsausgabe halt einen Schwerpunkt zur Situationistischen Internationale gemacht und wie sie halt mit dem Film umgegangen ist. Und ich finde halt, was dabei auffällt, ist, dass sich da nur Teile rausgepickt werden von dem Themenfeld, was die Situationisten da geliefert haben. Also ich würde halt sagen, sie haben halt eine Gesellschaftskritik geliefert, die eigentlich unvereinbar ist mit den bestehenden Verhältnissen. Und ja, indem sich halt da so immer einzelne Teile rausgepickt werden, da wird halt nur das genommen, was irgendwie verträglich ist und was diesen akademischen Medienmachern nicht wehtut.
In welchem Rahmen befindet sich da die Geschichte?
Die Geschichte befindet sich, ich sag mal, in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Okay, also nach Adolf oder nach Erich Honecker oder?
Also es hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, aber ich will jetzt nicht vorweggreifen, weil das kommt alles noch. Ich würde halt auch noch einen letzten Grund nennen, das ist so ein bisschen auch eine persönliche Befindlichkeit und warum ich auch gesagt habe, ich könnte mir das vorstellen, das hier zu machen. Und zwar, also ich war nicht oft in der Gutsmuthstraße, aber wenn ich hier war, dann ist mir irgendwie so, wie das Schreibcafé gemacht ist oder so, also da kamen mir immer Assoziationen zu den Situationisten und ich habe hier irgendwie festgestellt, dass es irgendwie so eine Experimentierfreude gibt und also ich denke, vielleicht passen da bestimmte Sachen auch irgendwie zusammen. Ja, also ich habe den Vortrag halt, wie gesagt, in zwei Teile gegliedert, der zweite Teil gibt es morgen. Heute geht es eigentlich nicht um die Situationistische Internationale an sich, sondern nur um die Vorbewegung. Also das wären Cobra, Bauhaus, Imaginiste und die Lettristen. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, weil meine PowerPoint-Präsentation ein bisschen kaputt gegangen ist. Also ganz viele Bilder davon funktionieren leider nicht. Ich habe hier aber ein Buch dabei, wo auch Bilder drin sind und vielleicht könnte ich das dann noch rumgeben. Ist ja ein ganz kleiner Kreis eigentlich. Ja, also ich will halt relativ früh in der Geschichte anfangen, und zwar mit der industriellen Revolution. Und ich würde halt sagen, mit der industriellen Revolution ist irgendwie deutlich geworden, dass die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft und des Kapitalismus, dass das nicht unbedingt nur positive Sachen sind, dass es nicht nur mit Glücksversprechen zu tun hat, sondern dass es auch brutale Züge angenommen hat. Also ich denke halt einfach dran, damit, dass bestimmte Produktionsverfahren abgelöst wurden, dann hat es ja auch konkrete Vertreibungen gegeben, also dass da Bauern vertrieben wurden, dass es eine Stadtflucht gegeben hat und dann halt die Situation in den Städten, wo halt ja, die Arbeiter in den Fabriken ja alles andere als eine angenehme Lebenssituation irgendwie hatten. Ja, worauf ich hinaus will, also diese Entwicklungen und Neuerungen, die wurden auch irgendwie von der Kunst wahrgenommen und irgendwie verarbeitet. Ja, ein Beispiel ist, dass es irgendwie mit einer Sehnsucht passiert ist, die eher das Brutale vergessen wollte. Also ich denke da späten 19. Jahrhundert an den Impressionismus, wo halt dem irgendwie so eine Harmonie und so entgegengesetzt wurde, was ich eher sagen würde, dass das eine Ausblendung ist. Oder dann halt andersrum mit einer Betonung des Leids und einer offenen Ablehnung dieser Neuerung, also bei den Expressionisten im frühen 20. Jahrhundert. Und ja, dann sind wir dann auch schon bei dem Punkt, was typisch für die Kunst des 20. Jahrhunderts ist, dass es so eine Explosion der Ismen gegeben hat. Also ich habe jetzt schon Impressionismus und Expressionismus gesagt, dann gab es halt Fauvismus, Kubismus, Dadaismus, Surrealismus und viele andere Ismen. Und ja, das ist halt typisch für die moderne Kunst, dass es so eine Vielzahl von Stilbewegungen gibt, die sich untereinander abgrenzen und vor allem gegenüber ihren Vorläufern abgrenzen. Und dass auch jede dieser Stilbewegungen ein eigenes Bewusstsein hat. Also jede Stilbewegung beschäftigt sich irgendwie auf eine eigene Art und Weise mit dem Alltag und mit dem Leben oder mit der Zukunft und der Vergangenheit. Ja, dann ist natürlich auch wichtig für die Kunst, dass es mit der Industrialisierung und einer Rationalisierung der Produktion, dass es da neue Möglichkeiten gegeben hat, auch für die Kunst. Also es gab Fotografie und Film dann. Und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass halt Kunst auch ganz anders diskutiert werden musste. Also ich würde da jetzt einfach einen Querverweis auf Walter Benjamin geben. Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, will ich aber nicht weiter ausführen. Ja, wie das, glaube ich, viele kennen, ist, dass der Erste Weltkrieg dann Auslöser dafür war, dass, so, dass die Werte der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie über den Haufen geworfen wurde und gesagt wurde, nee, die Aufklärung ist gescheitert. Und das war vor allem bei den Dadaisten, denke ich, ganz deutlich. Ja, was war das Besondere am Ersten Weltkrieg? Also hier wurde die Erneuerung in der Produktionsweise, die wurde eingesetzt für einen Massenmord. Das war irgendwie ein Grauen, was bis dahin noch nicht gekannt wurde. Es wurde irgendwie deutlich, zu was einer Grausamkeit Menschen fähig sein können. Ja, und ich würde halt sagen, besonders deutlich wird das in einem Dada-Manifest, welches während des Ersten Weltkriegs verfasst wurde. Ich will daraus kurz vorlesen. Also sie sagen, in diesem tollen Klima, in dieser stumpfen Zerstörung, kann man kein braver Typ von konventionellem Künstler mehr sein, also en avant Dada. Selbst der vorsichtige Dada, das unentschiedene Tasten von Zürich, genügt nicht mehr zum Teufel. Nehmen wir die Unannehmlichkeiten einer freien, unabhängigen Geste auf uns, lassen wir die Torheit des guten Geschmacks beiseite. Ja, dann ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dann der Zweite Weltkrieg gefolgt, der dann die Grausamkeit des Ersten Weltkriegs nochmal übertroffen hat. Also halt auf der einen Seite halt so ein zerstörerischer Angriffskrieg über ganz Europa und auf der anderen Seite halt die fast erfolgreiche Vernichtung der Juden durch die Deutschen. Und ja, ich würde halt dieses Ereignis als einen absoluten Bruch in der gesamten Menschheitsgeschichte bezeichnen. Und damit war es auch natürlich ein Bruch in der modernen Kunst und ein Bruch für die Avantgarde-Bewegung und das auch in einem sehr krassen Ausmaß. Man kann ja schon sagen, dass im Zweiten Weltkrieg überall moderne Künstler und Avantgardisten verfolgt worden waren. Also es bedeutete, dass Künstlergruppen gesprengt wurden, dass Kunst vernichtet wurde, als entartet verfolgt wurde und dass sich zahlreiche Künstler ins Exil flüchten mussten. Und ich glaube, man kann dann auch ganz gut nachvollziehen, also dass nach dem Ereignis dann die Künstler erstmal ratlos dastanden, halt auf der einen Seite als Verfolgte, auf der anderen Seite halt als Menschen, die mit ihren Mitteln, halt mit den künstlerischen Mitteln irgendwie damit umgehen müssen, was da geschehen ist. Ja genau, ich werde während des Vortrags am meisten aus diesem Buch hier zitieren, Phantome Avantgarde von Robert Orth. Und der Robert Orth beschreibt diese Situation in seinem Buch halt, also macht den Unterschied zum Ersten Weltkrieg irgendwie deutlich. Also er schreibt, der historische Moment von 1942 unterscheidet sich damit grundsätzlich von dem Jahr 1915, aus dem die künstlerische und revolutionäre Gegenbewegung der ersten Jahrhunderthälfte mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hervorgehen konnte. Also die modernen Künstler und die radikalen Künstler, die hatten halt nach dem Zweiten Weltkrieg ein total krasses Ohnmachtsgefühl und sie haben das auch als ganz klar als eigene Niederlage wahrgenommen, weil sie mit ihren Mitteln nichts gegen das Grauen machen konnten. Und eine Entwicklung, die dann nicht unbedingt zur positiven Überwältigung dieses Ohnmachtsgefühls verholfen hat, das war, dass dann nach 1945 in Europa das irgendwie ganz schnell weitergehen musste, dass irgendwie, also das meiste gesellschaftliche Streben ging in die Richtung, dass halt so schnell wie möglich Normalität wiederhergestellt werden musste. Und das bedeutete für den Bereich der Kunst, dass in den großen und wichtigen Städten halt ganz schnell die Künstler wieder hergeholt wurden und dass die Künstler, die dann halt aus dem Exil zurückgekommen sind, dass die dann halt mit der Moderne irgendwie weitermachen sollten. Also am besten so, als hätte es da auch nie einen Bruch gegeben. Der Robert Ort schreibt dazu. Also ich habe das so gemacht, dass die längeren Zitate, dass ich die visualisiert habe, damit man das besser mitverfolgt, könnt ihr mitlesen. Also kaum etwas tritt in der Nachkriegsgeschichte so selbstverständlich auf, wie das Bemühen um eine Rehabilitierung. Für die Kunst bedeutet dies eine Wiedereinsetzung der Moderne. Dass die Rückkehr der künstlerischen Tendenzen, die der Faschismus bewusst zerstört oder vertrieben hatte, Surrealismus, Bauhaus oder Expressionisten zum Beispiel, gleich nach 1945 organisiert wurde, soll damit keineswegs kritisiert werden, im Gegenteil. Dass aber diese Bewegungen nicht mehr auf eine lebendige Grundlage gestellt werden konnten und künstlich am Leben gehalten wurden, ihr Erfolg also eine abgesprochene Sache war, ist der deutliche Ausdruck der neuen Situation, es übersehen zu wollen, eine ungeschichtliche Anstrengung und es zu thematisieren, ein für den Bereich des Imaginären geradezu lebenswichtiges Unterfangen. Also mit dem Bereich des Imaginären meint er auch schon so eine Künstlerströmung, wo ich auch später noch drauf kommen werde. Ich glaube halt, dass damit ziemlich treffend die Situation beschrieben ist, in der diejenigen Leute halt angefangen haben aktiv zu werden, die halt später irgendwie dann zu den Situationisten geworden sind. Und ich will halt anfangen, die erste dieser Vorgängerbewegung vorzustellen. Und ja, also bis ich bei den Situationisten angekommen bin, werden da bestimmte Namen immer wieder fallen, die ich jetzt schon mal, die ihr schon mal irgendwie im Hinterkopf behalten könnt. Das wäre halt Constant, ein Künstler aus den Niederlanden, Asger Jorn aus Dänemark und der Guy de Bon aus Frankreich. Ja, ich will halt anfangen mit der Cobra. Das war eine internationale Künstlergruppe. Also dieser Begriff Cobra, der setzt sich aus den Anfangsbuchstaben zusammen der Städte Kopenhagen, Brüssel und Amsterdam. Das waren so die Hauptstädte dieser Bewegung. Gegründet wurde die Gruppe 1948. Und bestand als kollektives Experiment bis 1951. Ihre wichtigsten Organisatoren waren Christian D'Autremont, eben Asger Jorn aus Dänemark und Constant. Und darüber hinaus waren da aber auch Künstler aus, aktiv aus Schweden, Frankreich, Tschechoslowakei, aus Deutschland und aus England. Ja, zu den Einflüssen dieser Gruppe kann gesagt werden, dass der Surrealismus war, der Dadaismus, Paul Klee, Picasso, Miró, Kandinsky und Karl Marx, also es waren auf jeden Fall Marxisten und ich glaube, man könnte auch Sigmund Freud mit dazu sagen, weil sie von der Psychoanalyse beeinflusst waren. Ja, und diese Cobra-Künstler haben also der Geisteshaltung der abendländischen Kultur abgeschworen, eben nach diesen beiden Ereignissen, diesen beiden Weltkriegen. Und die wollten sich halt dem entgegengesetzt auf die Suche nach den wahren Ursprüngen menschlicher Kreativität begeben. Also die haben nach neuen Kunstformen gesucht. Und diese Kunstformen sollten halt frei sein vom Ballast gesellschaftlicher Bräuche und von den Werten der westlichen Zivilisation.
Was ist denn Fritz Krämer?
Fritz Krämer sagt mir jetzt nichts.
Okay.
Ja, auf dieser Suche nach diesen neuen Formen halt sind sie angelangt auf der einen Seite irgendwie beim Totenkult und bei so magischer Symbolsprache. Sie waren fasziniert von primitiven Kulturen, so fernöstliche Kunst und prähistorische und mittelalterliche Kunst. Auf der anderen Seite haben sie halt Inspiration gesucht in der sogenannten Volkskunst, also in der naiven Kunst, außerdem in den Arbeiten von Kindern und von Geisteskranken und haben halt geglaubt, dass darin halt so Spuren unverfälschter Ausdruckskraft zu finden sind. Ganz wichtig war ihnen auch die Handschrift. Also sie haben gesagt, Handschrift ist eine unmittelbare Äußerung der Persönlichkeit. Man merkt schon, da geht es in so eine psychoanalytische Richtung. Und wenn man es so will, dann kann man sagen, dass die Cobra-Künstler halt so einen bewussten kreativen Rückschritt wollten. Ja, die hatten ja, halt so eine Faszination, also so eine Begeisterung für so kraftvolle Ausdrucksfähigkeiten der fantastischen Farben- und Formwelten primitiver Kunst. Und also man kann auch schon sagen, dass es Bewegungen gab, die dem davor auch schon nahe gekommen waren. Also ich würde da sagen, der Fauvismus, der so eine expressionistische Spielart ist aus Frankreich, und so der deutsche Expressionismus. Kubismus könnte man vielleicht auch schon sagen. Es gab aber einen Unterschied, und zwar wurden bei der Cobra alle Mittel genutzt, also es war interdisziplinär sozusagen. Also sie haben Farbe benutzt, Holz, Ton, haben Sprach- und Klangbilder erstellt. Und so wichtige Stichpunkte waren so Malfreude, Farbenfreude, Arbeitsfeuer, Instinkt, Leidenschaft, Launenhaftigkeit, Heftigkeit und Raserei. Das sollten so wichtige Eigenschaften sein. Ich habe jetzt hier eine kleine Bildershow. Das ist ein Bild von Asghar Yorn. Bei den Bildern sieht man halt ganz sehr, dass da irgendwie, genau, das ist entstanden aus einer automatischen Zeichnung, wer aus einer Linie halt Form gefunden hat und es dann auf der Leinwand umgesetzt hat. Das ist der Asghar Yorn, also Keramik haben die auch gemacht. Ja, ich finde, hier sieht man halt ganz sehr, dass halt so Einfluss gibt aus Kinderzeichnungen. An der Stelle sind halt die Bilder kaputt. Ja, das ist der Constant. Also Skulpturen. Genau, also hier sieht man einige Vertreter dieser Gruppe. Ja, ganz wichtig war, Räume zu gestalten und halt auch kollektiv halt zu malen. Also es sind hier alles kollektive Malereien, also die halt zusammen an Bildern gemalt haben. Ja, was ganz wichtig für sie war, dass sie sich gegen ein Spezialistentum in der Kunst gewendet haben. Und so kam es dann dazu, dass sich alles irgendwie vermischt hat. Also Maler haben gedichtet, Dichter haben gemalt. Alle haben zusammen irgendwie Filme gemacht, alle haben fotografiert und Skulpturen gemacht und haben halt gemeinsam Wandflächen, Leinwand und Papier bearbeitet. Ja, auch nochmal zur kunsthistorischen Einordnung. Also Cobra hat sich vom Surrealismus abgesetzt. Sie meinten halt, dass der Surrealismus sich nur mit der Psyche des Einzelnen beschäftigt und dass er inzwischen eher zum bloßen Bürgerschreck verkommen ist. Und ja, die Cobra-Künste wollten halt nicht nur die Psyche des Einzelnen erforschen, sondern sie wollten so einen kollektiven Ursprung des Bewusstseins und des Unbewussten herausfinden. Also man kann halt sagen, dass er halt mit den Experimenten in ihrem Kunstbereich halt mithilfe der Psychoanalyse halt die Gesellschaft als Ganzes erklären wollten. Auch von den Dadaisten haben sich die Cobras abgesetzt. Das hat mit ihrem Verständnis von Politik und Kunst zu tun. Also die Cobra-Künstler haben irgendwie festgestellt, dass Kunst und Politik sich als zwei abgetrennte Sachen irgendwie gegenüberstehen und sich nicht vertragen. Und das wollten sie halt auflösen. Also sie haben halt gemeint, dass die Dadaisten das nicht geändert haben, indem sie die Kunst einfach für abgeschafft erklärt haben und für tot erklärt haben. Und dagegen haben sie halt ein anderes Konzept gesetzt, und zwar, dass sie halt Kunst und Politik dialektisch halt zueinander auflösen wollten. Also man kann halt so sagen, dass sich die Cobra-Leute kritisch in der Tradition der Dadaisten und Surrealisten verortet haben. Also haben sich halt kritisch in dieser Abfolge eingeordnet, haben aber beide abgelehnt. Um das Problem halt mit diesem Surrealismus und Dadaismus auch nochmal zu fassen, will ich auch nochmal auf die Umstände dieser Zeit eingehen. Also wie ich das am Anfang schon gesagt habe, ging es halt in der Nachkriegszeit drum irgendwie, dass wieder Normalität hergestellt wird, dass das Wiederaufbau gibt und dass der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. Und ja, für die Kunst bedeutete das halt, dass die Moderne wieder aufgenommen werden sollte. Und das Problem war jetzt halt, dass die Avantgarde-Bewegung, die es vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hatte, zu der Zeit dann halt schon Geschichte war. Und das bedeutete halt, dass die Spuren dieser Bewegung mit ihren radikalen Ansprüchen, also Avantgarde bedeutet ja halt die Kunst im Leben irgendwie zu verwirklichen, dass sie mit diesen Ansprüchen halt im Museum hingen, also dass die Spuren von diesen Bewegungen halt als Werke im Museum zu sehen waren und damit halt mehr oder weniger gegen die Intentionen gerichtet waren, halt irgendwie ins Leben zu gehen. Und für die Cobra-Leute war das jetzt ein Problem, genau da anzuknüpfen. Der Eiko Imberg, also es gibt so ein Buch über die Situationistische Internationale Spektakelkunstgesellschaft. Der Eiko Imberg schreibt in diesem Buch, Die Neo-Avantgarde übernimmt die undankbare Rolle, die historische Avantgarde zu musealisieren, das heißt zu institutionalisieren und somit ihre genuin avantgardistischen Intentionen zu verunmöglichen. Alle Bemühungen um eine Aufhebung der Kunst werden zu künstlerischen Veranstaltungen, die unabhängig von den Absichten ihrer Produzenten Werkcharakter annehmen. Ja. Ja, und in dem Klima hat sich dann halt diese Künstlergruppe gebildet, mit dem Anspruch halt revolutionär zu sein und die Kunst halt aufzuheben. Ja, das wird auch nochmal in einem Zitat von Constant deutlich. Er sagt, es ist unmöglich, ein Verlangen anders als durch seine Befriedigung kennenzulernen, und die Befriedigung unserer elementaren Wünsche ist die Revolution. Ja, und wenn sie halt diesem Anspruch gerecht werden wollten, dann konnten sie eigentlich gar nicht anders halt als Dada und Surrealismus abzulehnen. Also ich finde, man kann es ganz gut beschreiben, wenn man sagt, Cobra ist also umhergegeistert zwischen Kunstgesellschaft und dem Verlangen der Umwälzung. Also deswegen umhergeistern, weil sie halt weder dem klassischen Kunstbegriff gefolgt sind, noch weil sie irgendwie Fuß in der Gesellschaft fassen konnten oder wollten, und noch weil sie halt auch weil sie halt keine Umwälzung im klassischen Sinn wollten. Also in einem Manifest von 1948 wird gesprochen von einer lebensnahen kollektiven Volkskunst, deren, Zitat, neue Freiheit den Menschen erlaubt, ihr Verlangen nach schöpferischer Tätigkeit zu befriedigen. Durch diese Entwicklung wird der Berufskünstler seine privilegierte Stellung verlieren. Und ich glaube, man kann die auch halt deswegen als umhergeistern beschreiben, weil sie halt in dem Raum, in dem sie sich befunden haben, also in dem Raum, wo halt die alte Avantgarde als gescheitert abgelehnt werden muss, dass sie sich in diesem Raum noch sehr unsicher waren. Also sie haben sich in der Experimentalphase befunden, und es ist auch nicht umsonst so, dass später die Situationisten auch einiges abgelehnt haben von ihrer Vorgängerbewegung. Und ich denke, man kann dann feststellen, dass die Situationistische Internationale dann halt im Gegensatz dazu äußerst sicher war in ihrem Vorhaben. Ja, also die Cobra war gegen Berufskünstlertum und gegen Spezialistentum und wollte die Befreiung aller in der Kunst verwirklichen. Und sie meinten halt, bis der Künstler diese privilegierte Stellung verloren hat, halt als Berufskünstler und als Spezialist, also bis das halt nicht mehr so ist, entsteht eine Zwischenlage, eine Experimentalphase, die halt ständig Konflikt halt zur alten Kunst steht. Das bedeutet halt also jetzt für die Kunst der Cobra-Leute, also es ist eine Kunst, die eine revolutionäre, eine kulturrevolutionäre Rolle spielt, aber das halt auch mit dem Bewusstsein, dass es eine freie Kultur einer unfreien Gesellschaft nicht geben kann. Also dann ist es halt so, dass die Kunst bestenfalls eine Vorübung zur verwirklichten Kunst oder zur aufgehobenen Kunst sein kann. Also ich hoffe, dass ich damit halt so ein bisschen das Spannungsfeld deutlich gemacht habe, in dem die sich bewegt haben, also einerseits die Kunst aufheben wollen, also was in ihrer Intention halt eine Revolution bedeutet, also die Befriedigung unserer Bedürfnisse nur durch eine Revolution möglich, und weil sie andererseits halt mit den Gegebenheiten oder mit den Mitteln dieser Gesellschaft halt irgendwie handeln müssen. Und für dieses Handeln sahen sie halt die Kunst als Ausgangspunkt, unter der Zielrichtung halt mit dem Handeln in der Kunst halt auf eine Aufhebung der Kunst hinauszukommen, also auf eine Revolution. Ja, ihre Experimente, also sie haben sich auch ganz bewusst Experimentatoren genannt. Mit diesen Experimenten waren sie halt in allen künstlerischen Disziplinen unterwegs, und besonders der Askalion und der Constant, die haben sich dann ganz intensiv mit der Architektur auseinandergesetzt, und dabei wollten sie halt eine Architektur finden, die ein hierarchiefreies Leben möglich machen sollte. Und ja, ich werde gleich zu der Architektur. Ich würde gleich zu der Architektur noch ein paar Bilder zeigen. Architektur, auch ein Thema, das später für die Situationisten ganz wichtig gewesen ist. Deshalb ganz besonders hat das der Constant bearbeitet, und so ein Lebenswerk von ihm ist so der Entwurf einer utopischen Stadt, die hat er New Babylon genannt. Das sollte halt eine Stadt sein, die sich in einem ständigen Wandel befindet, deswegen in einem ständigen Wandel, damit einem da drin niemals langweilig werden kann. Und alle Bewohner sollten halt gleichzeitig Gestalter dieser Stadt sein. Also diese Stadt sollte sich ständig neu gestalten und verändern. Und da drin sollte man sich halt verirren und Abenteuer erleben. Und diese Stadt sollte auch mit Hilfe der Psychoanalyse halt gestaltet werden. Also bestimmte Räume sollten bestimmte Emotionen wiedergeben. Und was noch auftaucht, ist halt so ein Motiv des Homo Ludens. Also in dieser Stadt sollten die Menschen zum Homo Ludens, also zum spielenden Menschen werden. Und sollten halt in dieser Stadt ihre Bedürfnisse immer weiterentwickeln und sich der Kreativität und dem Spiel widmen können. Also das hier ist so ein Modell. Genau, es gibt ganz viele Leitern, es gibt ein riesiges Leitersystem. Also man kann auch dazu sagen, dass er sich da einiges abgeguckt hat bei dem Messebau. Also besonders wenn es so Architekturmessen gab, mussten Räume entstehen, die irgendwie ganz schnell aufgebaut und wieder abgebaut werden können. Und die schnell verändert werden können. Und davon hat er sich viel abgeguckt. Genau. Ich würde einfach nochmal das Buch umgeben, wo auch noch Entwürfe drin sind. Also er ist später auch abstrakt in seinen Entwürfen geworden. Also es waren da nur noch abstrakte Formen. Und er meinte halt, dass beim Bauen dann halt diese Formen konkret werden sollten, weil er meinte halt, die Emotionen oder die Gegebenheiten beim Bau, die haben dann auch ihren Einfluss darauf, wie diese Stadt am Ende aussieht. Also es sollte kein fester, fertiger Entwurf sein.
Weißt du, wie die Leute zu Drogenkonsum standen?
Also die haben das, glaube ich, gemacht. Also die haben Opium genommen und gekifft und Wein getrunken.
Waren die politisch gebunden oder?
Also die waren.
Also die wollten sich irgendwie freisetzen.
Also am Anfang war der Asgerjon zum Beispiel, war der noch in der KP in Dänemark, aber das ist er dann auch ganz schnell rausgegangen, weil ihm das zu dogmatisch war. Und die wollten halt ja unabhängig sein und später wird das halt in der Kritik dann auch konkret. Dass
was gegen heißt unabhängig? Zu der Zeit war es ja ziemlich ziemlich gebunden, das ganze System. Wie wollten die sich absetzen?
Also die wollten halt
von der ganzen Gesellschaft?
Na, also die wollten halt auf jeden Fall keine klassische linke Bewegung sein, wollten mit Gewerkschaften nichts zu tun haben, haben Parteien abgelehnt.
Und aber wollten halt, wie macht man sich zu der Zeit irgendwie unabhängig? Es war ja ziemlich schwierig zu der Zeit.
Es war bestimmt schwierig, aber ich glaube, also gerade mit diesem Stadtentwurf, so das was ganz Außergewöhnliches oder dass überhaupt Revolutionäre über Kunst nachdenken, das ist, glaube ich, was auf jeden Fall.
Kunst war gebunden irgendwie.
Du hast auf uns schon gesagt, dass die das erkannt haben, dass sie da drin stecken.
Also sie stecken da drin und mit den Mitteln wollen sie halt offener auf. Zu einer Aufhebung der Kunst halt, wenn sie hinwirken.
Aufhebung? Was heißt Aufhebung?
Verwirklichung im Leben.
Also ich bin selbst, sozusagen. Aber das kannst du ja irgendwie nicht bringen zu der Zeit.
Als Zielrichtung, glaube ich, konnte man das schon bringen. Das haben die ja in ihren Manifesten auch gemacht. Also ich würde auch noch eine kurze Anekdote zu dem New Babylon erzählen. Es gab da einen ziemlich reichen Typen, der den halt angeboten hat, dieses Stadtmodell halt zu verwirklichen. Und der hatte eine Insel und hat gesagt, hier könnt ihr das bauen. Und dann haben halt also auch so ein Zeichen der Unabhängigkeit. Sie haben halt gesagt, wir können das von dir aus mit dir verwirklichen, dann wollen wir aber bestimmen, zu welchem Zeitpunkt das abgerissen werden darf. Und sie wollten sich halt vorbehalten, das zu zerstören. So. Okay. Und das wollte der Typ dann halt nicht. Ja. Ja, also die haben besonders die internationale Zusammenarbeit betont. Und die hatten auch so ein Gruppenorgan, so eine Zeitschrift. Die ist auch Cobra, das ist hier Titel und Rückseite halt von der ersten Ausgabe. Ja, die haben einen großen Zuspruch, haben sie nie bekommen. Also es gab eher Empörung und Protest bei ihren Ausstellungen. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall feststellen, dass sie heute auch keine Anerkennung bekommen haben. Also ich war auch selber in Kopenhagen, habe da nach Spuren gesucht von denen, habe da sehr wenig gefunden und dann bin ich halt ins Museum für staatliche Kunst gegangen und da habe ich es dann halt gefunden. In zwei Räumen waren die Bilder ganz eng aneinander gehängt und ich finde, da kann man halt sehen, also die sind da jetzt, wo sie eigentlich damals nicht sein wollten. Also sie sind mit ihren Spuren im Museum und denen ihre Bilder nehmen halt Werkcharakter an, also wieder genau das, was sie eigentlich verhindern wollten.
Ja, und waren.
Und waren Charakter,
ja. Von Asgerjon kriegt man richtig.
Auf jeden Fall. Also man kann auch, ich habe mal geguckt, bei Amazon habe ich geguckt nach Büchern von Asgerjon. Da gibt es Originalausgaben für 6.000 Euro. Ja. 1951 ist der Jorn dann ziemlich schwer krank geworden und daraufhin hat sich dann die Gruppe irgendwie aufgelöst. Das hat aber nicht bedeutet, dass sich diese Leute zur Ruhe gesetzt haben. Also der Asger Jorn, der hat dann 1953 das Bauhaus Imagineste gegründet. Und das Bauhaus Imagineste wäre halt jetzt so der nächste Punkt, die nächste Gruppierung halt als Vorgeschichte der Situationisten. Der Asger Jorn, der ist 1953 nach Italien gereist und es war halt vor allem eine Krankenreise, also er wollte sich da erholen. Das Leben war da ziemlich billig, sollte ein Krankenaufenthalt sein und ist aber nicht zur Ruhe gekommen und hat dann da halt das Bauhaus Imagineste gegründet. Also das geht erstmal davon aus, dass er seine Künstlerabenteuer für beendet erklärt hatte. Also er wollte nochmal irgendwie so einen Punkt machen, wo er sagt, er ist eigentlich kein Künstler mehr, so spannend wie diese Zeit auch gewesen ist. Und er wollte halt jetzt irgendwie auf einer Grundlage arbeiten, wie sie halt das Bauhaus repräsentiert hat. Und hat halt mit dem Experiment dann halt alte Cobra-Künstler und halt Künstler aus Italien zusammengeführt. Ja, also er hat sich da direkt bezogen auf William Morris, Van de Velde und Gropius, also die Bauhausleute aus Weimar. Aber er befand sich halt in einer entschlossenen Opposition zum Funktionalismus des alten Bauhaus. Das haben die moralischen Rationalismus genannt. Also dieser Funktionalismus halt, dass die Funktion des Gegenstandes halt wichtiger ist als seine Ästhetik oder als seine Form, also dass das Funktionale halt dem übergeordnet ist und selbst zur Ästhetik erklärt wird. Das hat er halt abgelehnt. Und also seiner Meinung nach drohte halt dieser Rationalismus, Spontanität und Unregelmäßigkeiten auszuschließen. Und er meinte halt, das ist alles im Namen von Ordnung, Symmetrie und Puritanismus und deswegen will ich das nicht. Und er wollte also ein anderes Bauhaus. Er hat sich also auch von dem alten Bauhausgedanken abgesetzt. Und er hat es halt Bauhaus Imagineste genannt. Also es ist imaginistisch im Sinne einer Bewegung, die sich imaginistisch nennt. Also führt da verschiedene Individuen zusammen. Uns ist imaginär, weil es halt politisch und sozial unabhängig bleibt und weil es wie halt der Kunstbegriff von der Cobra halt in dieser Gesellschaft halt nicht verwirklicht werden kann, sondern halt ein imaginäres Vorspiel sozusagen ist. Wir haben das Bauhaus Imagineste auch genannt als ein Instrument zur Erforschung und Förderung der internationalen Gärung und der ästhetischen Experimente. Sie haben schon einen großen Teil der Cobra-Theorien dann übernommen. Und besonders hat sich der Jorn zur Aufgabe gemacht, die Stadt zu erforschen, Situation zu erforschen, und er wollte eine Kritik der klassischen Geografie betreiben. Also er meinte, es ist auch kontrrevolutionär, nur auf übliche Karten zurückzugreifen, und er wollte halt auch wieder Psychoanalyse auf die Kartografie übertragen und hat dann halt angefangen, Karten zu zerschneiden oder halt selber Karten zu erstellen, wo halt auch Gefühle und Gefühlsräume irgendwie gekennzeichnet sind. obwohl er halt auch sich von seinen Künstlerabenteuern angeblich verabschiedet hat, ist er immer noch der Meinung, dass die moderne Kunst irgendwie der einzige haltbare Punkt ist, von dem man aus sich irgendwie noch bewegen kann zu der Zeit. Und damit ist auch Kunst halt ein Ausgangspunkt seiner wissenschaftlichen Forschung. Der Asger, ja? Also der hat halt
Bildhauer, Dichter,
alles zusammen. Also der kommt ja aus der Cobra-Bewegung. Die haben da halt angefangen, halt diese künstlerische Disziplin über den Haufen zu werfen und alles zusammen zu machen. Halt.
Okay.
Also ist einer, er hätte sich wahrscheinlich als Experimentator beschrieben.
Okay.
Als einer, der Experimente macht.
Ja, dann also einer, der alles kann, sozusagen.
Also dann kam es zur Spaltung des Bauhaus Imagineste. Es lag daran, dass nicht alle die gleiche Vorstellung hatten wie der Asger Jorn. Da gab es zum Beispiel den Max Bill, und der war halt nicht der Meinung, dass Funktionalität und Rationalität abzulehnen seien, und hat so ein technisches Denken verteidigt. Die haben auf der Triennale für industrielles Design 1954 in Mailand haben sie sich eine heftige Debatte geliefert zum Thema industrielles Design in der Gesellschaft. Und Jorn argumentiert halt, dass das alte Bauhaus in seiner Zeit halt zwar revolutionär gewesen sei, aber dass das alte Bauhaus halt falscherweise Ästhetik der Technologie und der Funktion untergeordnet hat. Und er meinte halt, wenn das halt in der Architektur stattfindet, so eine rationale und funktionale Form, dann führt das halt auch zu einer Automatisierung der Gesellschaft und zu einer Standardisierung der Gesellschaft, und meinte halt, die Gesellschaft ist dann künstlich reguliert, wenn auch die Häuser so gebaut sind oder die Gegenstände halt so gemacht sind. Mit dieser Position ist er dann schon sehr nah in Richtung der lettristischen Internationale gerückt, wo ich später noch dazu kommen werde. 1955 ist es dann konkret geworden mit seinen Projekten. Also er hat den ehemaligen Partisanen Pinot Galizio getroffen, Das war, der war auch zufällig ein Stadtrat in der Stadt Alba. Und der hat halt, der fand es halt interessant, was der Asbjörn so macht. Und zusammen haben sie dann halt so ein Werkstattlaboratorium eingerichtet und das sollte halt dann so der Prototyp eines imaginistischen Bauhauses sein. Dieses Bauhaus oder diese Lehrstätte, die war libertär, das heißt, es gab keinen Lehrer oder keinen Schüler. Es waren halt alles gleichberechtigte Kooperierende. Und ja, dieser Prototyp, der sollte halt ganz viele Künstler vereinen und hat sich halt so einer antiproduktionistischen Ästhetik gewidmet, also einer Ästhetik, die halt auch das Sinnlose und die Spielerei zulässt. Und ich finde, man sieht halt an diesem Prototyp ganz gut, dass es eine radikale und konsequente Fortsetzung halt des Bauhausgedankens gewesen ist, halt vor allem mit dieser Lehrform, dass es halt keinen Schüler und keinen Lehrer gibt. 1956 haben Galizia und Johann eine Konferenz organisiert, die großartig als erster Weltkongress freier Künstler für ein imaginäres Bauhaus betitelt wurde. Und da kamen dann auch schon Leute aus Frankreich, nämlich der Gilles Bohlmann, und der kam als Vertreter der Lettristischen Internationale. Und damit waren dann halt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es die Situationistische Internationale geben konnte. Bevor wir halt bei den Situationisten aber sind, will ich halt jetzt als vierten Punkt den Lettrismus vorstellen. Das ist, glaube ich, so die direkteste Vorgängerorganisation der Situationistischen Internationale. Aber bevor es halt so eine Gruppe gegeben hat, also die sich auch Lettristische Internationale genannt hat, war das halt eher so ein loser Zusammenhang von Leuten, die sich halt als Lettristen verstanden haben oder als lettristische Bewegung, die halt lettristische Methoden angewendet haben. Als Gründer dieser Bewegung gilt so der Rumäne Isidore Iso, der hieß mit bürgerlichen Namen Jean Isidore Goldstein. Der wurde 1925 geboren und hat gerade mal mit 17 Jahren so angefangen, halt Ideen zu entwickeln für seine Theorie. Und mit seinen Theorien ist er halt dann 1945 nach Paris gegangen, wollte da halt seine Methoden bekannt machen und hatte aber auch im Hinterkopf, das war für ihn auch ganz wichtig, halt ein sehr berühmter und bedeutender Dichter zu werden. Ja, diese lettristischen Methoden will ich auch im Folgenden kurz vorstellen. Also diesen Methoden lag vor allem zugrunde, die Erkenntnis zugrunde, dass die Sprache als kreatives Mittel erschöpft sei. Also sie meinten halt, wenn die abendländische Kultur erschöpft ist, dann ist damit auch die Sprache als kreatives Mittel erschöpft. Und deshalb wollten sie halt so eine ästhetische Produktion, so eine poetische Produktion auf ein reineres und tiefgründigeres Element des Poesiemachens gründen. Und ja, das kleinste Element der Poesie ist ja der Buchstabe. Daher kommt dann auch der Name Lettrismus, also Lettre, Französisch, der Buchstabe. Man kann also sagen, dass der Isidore Iso die Sprache zerstören wollte. Was er bedeutet, dass er halt die Sprache in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt hat und damit halt Silben und Buchstaben freigelegt hat, den er dann so ein ungeheuerliches und revolutionäres Potenzial gesehen hat. Und ja, ausgehend von der Zerstörung der Sprache ging dann Isidore Iso und dann halt auch später Leute, die sich um ihn geschart haben, die gingen dann auf andere Bereiche der Kunst auch über. Also neben der Sprache wollten sie dann halt auch die Malerei und den Film zerstören. Und ich will halt kurz mal beschreiben, wie das halt in den drei Bereichen Sprache, Malerei und Film, wie halt diese Zerstörung der stattgefunden hat. Ich will angefangen, indem ich mal ein Gedicht vorlese. Ich habe das mal geübt, ein bisschen schnell das zu sprechen. Das geht so. Taratata kumbal kumbal kim piki taratata kumbal kumbal kim piki tarabal kumbal kim piki kumbal kim piki taratata ta kam 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 rata. Und so geht das noch ein Stück weiter. Also man könnte meinen, also das erinnert ja schon so ein bisschen an die dadaistischen Lautgedichte und man könnte auch sagen, ist nicht unbedingt jetzt so neu. Aber auch die Lettristen haben sich ganz heftig von den Dadaisten abgesetzt und haben halt gemeint, dass es da ganz wesentliche Unterschiede gibt. Und dieser Unterschied sollte halt sein, dass die Lettristen sich im Gegensatz zu den Dadaisten halt nicht von der Lust am Unsinn treiben lassen und am Quatsch oder so, sondern dass sie halt sehr wissenschaftlich und analytisch vorgehen wollten. Also ausgehend von der Erkenntnis, dass er mit der gesamten abendlichen Kultur auch die Sprache erschöpft ist, wollten sie halt die Sprache analysieren, wollten sie zerlegen und daraus halt was Neues entstehen lassen. Hier ist nochmal dieses Laboratorium in Alba, dieses Baus in Münster, was die da so gemacht haben. Genau, ich zitiere wieder den Robert Ort. Wir sind bei dem Material der lettristischen Poesie angelangt, bei den Lettres außerhalb ihres Dienstes für die Worte. Erneut befindet sich die Poesie an einem Wendepunkt, der mit dem letzten unvermeidbar zerstörerischen Impuls der zu Ende gehenden Epoche zum Zerbrechen der Worte in ihre anekdotischen Lasten geführt habe und hinausweise in ein neues Reich unendlicher Schöpfung und Bereicherung des Ausdrucks auf der Grundlage des noch nie genutzten Potenzials der Buchstaben selbst. Also, ja, dann würde ich noch drei Zitate von dem Isidore Iso halt anbringen, halt, um deutlich zu machen, wie sehr sie halt wissenschaftlich und rational vorgehen wollten, auch wenn sie sich halt doch in den herkömmlichen Wissenschaften nicht so anfreunden konnten. Also, die letristische Poesie kennzeichnet eine absichtlich rationalistische Attitüde. Der Letrismus wird gegen den Charme und die Magie kämpfen. Das Gedicht wird die Bibliothek aller Wissenschaften werden, der Ort der Begegnung, der Schnittpunkt alles Strebens. Das ist aus einem Buch von Isidore Iso, das Einführung heißt. Was die noch von den Dadaisten unterschieden hat, ist, dass es ihnen eigentlich nicht um das einzelne Gedicht an sich ging, sondern halt um die Methode eher. Also beispielsweise hat der Isidore Iso, also daran merkt man, glaube ich, auch ein bisschen, wie durchgeknallt der ein bisschen war, also der hat halt gemeint damit, dass er halt die letristische Methode erfunden hat, damit werden halt alle Gedichte, die mit dieser Methode geschrieben sind, von denen ist er Autor, auch wenn andere Leute dieses Gedicht jetzt schreiben. Ja, und in seine Einführung, das sind halt ein ziemlich genaues und akribisches Regelwerk, wie halt die letristische Methode zu sein hat. Man könnte halt auch sagen, dass die Letristen ja das gemacht haben, was man Manifestkunst nennen kann. Ja, und dazu passt auch, dass sie halt sich vor einem Verfall ins Anschauliche bewahren wollten. Das haben sie halt vor allem halt gemacht, indem sie halt Theorie gemacht haben und theoretische Schriften halt geschrieben haben. Ja, man könnte sagen sogar, dass die theoretische Kunst das zentrale Werk der Letristen gewesen ist. Und ja, das, was da so ein bisschen größenwahnsinnig anklingt bei dem Isidore Iso, das setzt sich dann auch fort, wie sich die Letristen halt selbst historisieren. Also der Isidore Iso, der hat sich halt ganz in so eine Abfolge von berühmten Dichtern gesetzt. Gibt's auch eine, ist das Buch schon irgendwie rumgegangen? Okay, in dem Buch gibt es halt eine Übersicht, die er selber erstellt hat, dass halt am Anfang Baudelaire, halt der große französische Dichter, dann kommt Arthur Rimbaud, dann kommt Paul Verlaine, dann kommt Mallarmé, dann kommt Tristan Tzara und am Ende kommt halt er. Also er setzt sich da halt so komplett in die Linie rein. Steckt aber auch eine ganz kluge Analyse drin, weil zu dieser Abfolge von diesen Dichtern, die haben halt Stück für Stück die Sprache zerstört. Also könnte man sagen, Baudelaire hat so das Gedicht zerstört. Verlaine die Strophe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Der Rimbaud hat dann überhaupt jede Form abgelehnt und am Ende kommt halt Tristan Tzara, Isidore Iso und setzt halt den Buchstaben als kleinstes Element der Poesie frei. Genau. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal ein Gedicht aus dem Buch hier beschreiben, wo auch nochmal deutlich wird, wie sehr halt wie die Zerstörung der Sprache halt funktioniert. Ich gebe das dann auch mal rum. Also das ist hier wie so ein Chorsatz geschrieben. Also hier sind so die Leute, die das dann vorlesen sollen. Und da ist es so, dass halt am Anfang halt so Städtenamen kommen. Also es kommt irgendwie Moskau, es kommt Berlin, es kommt Stalingrad. Und diese Stadtnamen, die werden halt immer wieder wiederholt. Und je öfter die wiederholt werden, da verändern sich die Worte dann. Also aus Moskwa wird Woskwa und die verändern sich halt so lange, bis halt nur noch Buchstaben da sind. Am Ende ist es halt dann nur noch. Ja, in diesem Gedicht kommt halt auch Auschwitz und Buchenwald drin vor. Also auch ein Zeichen dafür, dass halt. Kurz nochmal rumgehen. Also dass halt der Zweite Weltkrieg schon auch direkten Einfluss auf die gehabt hat.
Okay, die wollten die Sprache zerstören. Mhm. Und wie haben die das begründet?
Also sie haben halt gesagt, die abendländische Kultur ist erschöpft. Mit der abendländischen Kultur ist auch die Sprache erschöpft. Und irgendwas müssen wir jetzt machen. Dann haben sie halt gesagt, okay.
Also wir zeigen das auf.
Wir zeigen das auf. Also kommt dann auch hier nochmal, also der Robert Ort beschreibt wieder, also dass an dem Gedicht deutlich wird, dass hier das Bild entsteht, einer tiefen Irritation, die verkündet, dass auch die Sprache nicht unbeschädigt aus der Katastrophe zurückgekommen ist. Also sie wollten halt auch kennzeichnen, bewusst, dass da was kaputt gegangen ist. Und man könnte halt sagen, also die haben so der Sprache, der abendländischen Sprache, so irgendwie, haben gesagt, die ist sowieso kaputt, wir versetzen jetzt den Todesstoß und aus den Trümmern bauen wir halt was Neues wieder auf. Und in diesen Trümmern von der kaputten Sprache sehen sie halt gleichzeitig ein ganz großes Potenzial und halt so eine Schöpfungskraft. Ja, ich würde nochmal kurz zusammenfassen, worum es bei der lettristischen Sprache geht. Also es ist eine wissenschaftliche, rationale Methode, die einer Vielzahl von Gesetzen unterliegt. Das wird aber nicht im Widerspruch dazu gesehen, dass diese Methode ein ungeheuerliches Potenzial hat, halt diese Schöpfungskraft, und dass sie halt eine Bereicherung der Ausdruckskraft ist. Es geht um Theorie, um Manifeste und um Parolen. Und man verleiht halt der herkömmlichen Kultur in der Nachkriegszeit den Todesstoß und baut halt aus den Trümmern was Neues auf. Ja. Gut, würde ich halt zur Malerei kommen. Also ähnlich wie halt die Zerstörung der Sprache.
Ich muss mal fragen, wann war das und wie alt waren die?
Also ich glaube, der Isidore, der war ja 17, als er angefangen hat, und ist dann, glaube ich, mit 20 oder so nach Paris gegangen. Also die waren alle total jung.
Und wann war die Zeit der Lettristen?
Ich muss mal gucken, wann das angefangen hat. Ich glaube, das hat direkt 45 angefangen. Also 45 ist der Isidore nach Paris gegangen. Also
waren Kinder des Zweiten Weltkriegs.
Also waren auf jeden Fall Kinder des Zweiten Weltkriegs, ja. Gut, also die wollten auch die Malerei zerstören. Ja, also das war in sein Hauptbuch, ist da, glaube ich, halt diese Einführung. Aber er hat auch, ich glaube, er hat mehrere Bücher einfach geschrieben.
Also auch Sprachgeschichte?
Ich glaube, diese Analyse hat er auch. Und das wird ja halt zumindest deutlich auch in diesen Übersichten, die er da erstellt hat.
Ist das übersetzt, weißt
du? Ich glaube, die Einführungen sind übersetzt, aber sonst glaube ich nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, müssen wir nochmal gucken. Ja. Malerei. Oder gibt es noch eine Zwischenfrage?
Wie sieht's aus mit der Bildhauerei zu dieser Zeit?
Also haben die Lettristen haben eher keine Bildhauerei gemacht.
Bildhauerei. Was?
Also die Cobra-Bewegung zum Beispiel, die ich vorhin vorgestellt habe, die haben auch Bildhauerei gemacht und Plastiken haben die auch gemacht.
Inwiefern?
Da gab es vorhin ein Bild. Such ich nochmal. Genau, hier. Das ist so eine Skulptur zum Beispiel.
Also okay, das ist ziemlich sexistisch, was die durchgezerrt haben, oder?
Wieso?
Naja, runde Form und ziemlich steile Form und weiß nicht.
Also die haben auf jeden Fall, sind die mit Sexualität umgegangen, und ich sage auch später mal was zum Geschlechterverhältnis bei diesen ganzen Gruppen, oder darum wird es morgen auch vor allem nochmal gehen, aber ich glaube, es ist, also ich würde jetzt hier nicht auf Anhieb irgendwie irgendwas Sexuelles reininterpretieren.
Die waren auch psychoanalytisch.
Ja, die waren auch psychoanalytisch, also um Sexualität sind sie gar nicht rumgekommen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern sie sich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt haben, also ich glaube nicht, dass es ein Hauptthemenfeld war.
Unabsichtliche
plastische
Form oder was?
Ja, also könntest du jetzt, wenn du da jetzt mit der Psychoanalyse rangehst, da könntest du natürlich immer auf Sexualität dann zurückkommen, auch in der Form bestimmt.
In diesem Ausdruck, in diesen Seiten, wo du gemeint hast, das sind jetzt Architekturbeispiele, da war viel von Corbusier.
Von wem?
Corbusier. Und das ist ja ein Bauhausstück gewesen und davon wollte sich eigentlich distanzieren. Wie steht das da in diesem Zusammenhang?
Also in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, ein Bildvergleich. Also er macht ganz sehr auch Vergleiche mit vorlaufenden Bewegungen. Halt. Ja, okay, dann komme ich jetzt mal zur Zerstörung der Malerei. meines Erachtens ist halt die Zerstörung in der Malerei bei den Lettristen weniger konsequent abgelaufen. Also sie haben jetzt nicht geguckt, was ist die Sprache der Malerei, also was sind einzelne Farben, was sind Farbpigmente oder wie, also haben nicht geguckt, wie legen wir jetzt das kleinste Bestandteil der Malerei frei, das haben sie eher nicht gemacht, sondern es ging ihnen eigentlich viel mehr darum, halt so diese Prozesse aus diesem lettristischen Experimentieren mit Sprache halt zu visualisieren und halt diese Experimente halt auf Leinwand zu übertragen. Und ich denke, das kann auch im Zusammenhang damit gesehen werden, dass die Anleitung zur Aufführung der Gedichte schon für sich gesteht hat. Also die Übersicht mit dem Gedicht, was gerade rumgeht, also allein halt diese Anleitung zur Aufführung in so einem Gedicht, da steht halt schon als Ding an sich. Ja, und ich glaube halt, dass sie einen sehr provokanten Umgang mit Malerei hatten, eben weil sie halt sehr respektlos damit umgegangen sind. Also für sie war halt eine Leinwand eine Art Schultafel und wollten da halt, ja, eher deutlich machen, wie funktioniert die letristische Sprache und haben dann halt so Buchstaben- und Bilderrätsel gemacht. Und dazu passt auch, dass halt die meisten Zeichnungen und Buchstabensätze, dass es halt Plakate für ihre Filmvorführungen gewesen sind, die nur im nächsten Thema werden. Ich könnte nochmal kurz... Ich habe jetzt hier leider nur... zwei Bilder. Also hier kann man halt, ja, es geht halt um Symbole. Und hier sind halt so, also das die einzelnen Buchstaben, also ganz viel Geltung haben, dass es wissenschaftliche Übersichten gibt. Ja, ich bin halt mit Filmen sind wir so bei einem der interessantesten Themenfelder angekommen, was das literistische Schaffen betrifft. Und damit sind sie auch schon ziemlich nah, was halt die Situationisten betrifft. Ja, und wenn halt über den letristischen Film gesprochen wird, dann...
Erörte mal deine Begriffe.
So, welchen Begriff?
Realismus und...
Also um Situationismus geht's hier. Ich stelle gerade die Vorbewegung der Situationisten vor und Letristen, das ist gerade, was ich versuche näher zu definieren.
Okay.
Ja, wenn halt über letristischen Film gesprochen wird, dann muss man, glaube ich, erstmal über den Kinoraum an sich sprechen und über den Kinoraum in dieser Zeit. Also ich würde halt sagen, also die Letristen haben halt erkannt, dass halt zu dieser Zeit das Kino vor allem zu einer Erholungsstätte geworden ist, in dem sich halt Zuschauer eher besuseln lassen können, indem sie halt irgendwie ziemlich passiv sind und sich halt, halt nicht aktiv werden.
Wo bist du gerade? Bei 1900?
Ich bin 40er, 50er Jahre.
Okay.
Ja. Ja, was einhergeht mit der Erkenntnis, dass der gesellschaftliche Fokus sich halt vom Produktionsprozess halt auf den zu einem Fokus auf den Konsum halt verschoben hat. Also so mit Industrialisierung, da war es ja ganz sehr, es gab musste eine Gewöhnung an Arbeit geben, es entstanden solche Sachen wie Arbeitsethos und es gab so einen Drill, also es war eher eine Konzentration auf die Produktionssphäre und ja, und eben halt so in den 50er Jahren fing das dann halt so an, dass halt der Konsum auch irgendwie ganz wichtig geworden ist als eigene Sphäre. Dem haben dann halt die Letristen entgegengesetzt, dass sie das Geschehen von der Leinwand in den Kinoraum selber verlagern wollten. Also die haben schon in den Filmskripten selber die Reaktion des Publikums irgendwie mit versucht zu berechnen oder mit einzubeziehen. Ich will nochmal den Robert Orr zitieren, der die Intention des Letristen Marc Orr beschreibt. Also er sagt, habe ich das auch? Genau. Marc Orr kritisiert den dunklen Kinosaal, den in seiner Anonymität und Passivität versteckten Zuschauer, der vielleicht den Kitsch des französischen Nachkriegsfilms über sich ergehen ließ oder Filmexperimente der Vergangenheit bewunderte. Der Kinosaal sei ein fundamentaler Bestandteil der Filmästhetik und in ihm müsse man nach der Erneuerung der Filmkunst gesucht werden. Ja, der erste Film von Isidore Isot, der wurde 1950 gezeigt und hatte den Titel Abhandlung über den Speichel und die Ewigkeit. Und das Besondere an diesem Film war, dass Bild und Ton völlig unabhängig voneinander gelaufen sind. Also dann waren auf der Leinwand so flimmernde Bilder zu sehen. Es gab Texte auf der Leinwand und so Szenen aus dem Kneipenviertel, in dem sich die Leute bewegt haben. Es gab Fotos von Isidore Isot selber und von anderen Letristen. Mir fällt der Name von dem Viertel nicht ein, aber es gab in Paris halt so ein Kneipenviertel, wo die sich halt so rumgetrieben haben und so ein Bohemienleben geführt haben. Dann gab es halt so irgendwie seltsame Filmsequenzen von Sportübungen und dann halt auch Fotos von Kriegsschauplätzen, das war glaube ich der Koreakrieg da zu der Zeit. Und dazu kamen halt aus den Lautsprechern so letristische Gedichte, es gab Parolen und Manifeste, Erklärungen zur letristischen Sprache und halt zur Erklärung halt, warum der Film zerstört werden muss. Ja, und diese Vorführung, also diese erste Filmvorführung, die ist dann halt wie geplant auch auf Protest gestoßen, auf Protest im Zuschauerraum. Also die Leute haben da gepfiffen und dazwischen gerufen und die Leute haben sich verarscht gefühlt und die waren halt über diese ungewollte Situation ziemlich erbost. Dann haben sie halt weiter experimentiert in anderen Filmvorführungen, dass sie einfach Sachen vor den Projektor gehalten haben oder dass sie halt Zwischenrufe selber inszeniert haben. Also die haben dann Letristen, also Leute von sich, mit ins Publikum gesetzt, nicht gekennzeichnet als Publikum. Und die haben dann halt selber gegen ihren eigenen Film angeschrien, um halt irgendwie das Publikum anzustacheln und damit halt irgendwas passiert. Dann gab es auch einen Film, der ist ganz ohne Filmrolle ausgekommen. Das war der Film, der hieß Tambours du Jugement Premier. Das war von François Dufresne. Und der hat halt in jeder Ecke vom Kino seine Person aufgestellt und die haben dann halt jeweils was zu Ton, Bild, Musik und Text erklärt und die Leute sollten sich halt dann den Film selber vorstellen. Ja, ganz wichtig. Ja, ich hätte euch gerne so einen Film gezeigt, aber ich habe auch zwei Filme mit dabei, aber das funktioniert nicht. Also ich kann das nicht mit dem Beamer übertragen, da bleibt die Leinwand schwarz. Wenn ihr wollt, können wir uns danach dann vielleicht um den Laptop rumsetzen und uns so einen Film machen. Oder wir stellen vier Leute in die Ecke und jeder erzählt was ich erzählt habe. Ja, ganz wichtig für den literistischen Film ist dann der Guy Debord geworden. Das war so später der wichtigste Vertreter der Situationistischen Internationale. Und der hatte halt einen Film, der hieß Cahoy Fassade, also La Ullemont Favieux des Hart. Der ist 1952 rausgekommen und da waren nur schwarze und weiße Leinwand zu sehen. Also während die Leinwand halt weiß war, hörte man die Stimme von Guy Debord und wenn die Leinwand schwarz war, dann war einfach alles still. Ich würde gerne mal eine Beschreibung von dieser Filmvorführung vorlesen und diesem Buch, was da dran ist. Ich würde es euch danach gleich wiedergeben. Also ich finde, der Robert Ort beschreibt es halt auch mit einer sehr guten Sprache. Also für den Abend des 30. Juni 1952 ist der Film Ullemont en Faveur des Haag auf dem Programm des Cineclub d'Avantgarde angekündigt. Nicht weit von der Seine und der Allee des Hymns. Vermutlich hatte der Hinweis auf die vielbeachtete Veröffentlichung mit den anderen Literisten den Leiter des Cineclubs überzeugt. Am Abend der Vorführung wird tatsächlich eine Filmrolle in den Projektor eingespannt und literistische Improvisationen signalisieren, dass der erwartete Film begonnen hat. Aber kein Vorspann, keine zerkratzte Fotografie von Debord, die Leinwand wird weiß angestrahlt, während gleichgültige Stimmen den Titel sprechen, den Film einen Freund von Guy Debord widmen und die nach einigen Sätzen schon in die Filmgeschichte einreihen. Iso liest aus seiner Ästhetik du Cinéma jenes Zitat, hätte einfach gesagt, es gibt keinen Film. Und nach einigen weiteren Textproben, die Leinwand ist immer noch weiß, hört man den Paragraphen aus dem Code Civil, also aus der französischen Verfassung, demzufolge die Volljährigkeit an das vollendete 21. Lebensjahr gebunden ist, ein Alter, das Debord damals noch nicht erreicht hatte. Dann Schweigen von 2 Minuten, währenddessen die Leinwand schwarz bleibt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste klar sein, dass irgendetwas anderes passierte, als in dem Filmskript versprochen. Von einem Freund Wohlmanns konnte man nach dieser Kostprobe keine Besserung mehr erwarten. Der Direktor des Cineclubs geriet in Wut, das Publikum empörte sich und die Projektion wurde abgebrochen. Kein einfacher Eingriff, denn immerhin unterschied sich der Film selbst nicht allzu sehr von seiner Unterbrechung oder dem Warten auf eine Vorführung. Nach 2 Minuten Silence wäre die Leinwand wieder weiß angeleuchtet worden und von neuem hätten gleichgültige Stimmen weitere von irgendwo genommene Texte verlesen, bis ihr Schweigen den Kinosaal wieder in die Dunkelheit einiger Gedenkminuten gehüllt hätte. Dieses Schweigen sollte immer noch mehr Zeit, schließlich mehr Zeit als der Text in Anspruch nehmen, und nachdem nur noch selten einige Sätze vor der angestrahlten Projektionsfläche zu hören gewesen wären, hätte man den letzten Satz, einem kurzen, schon blendenden Lichtmoment vernommen, wir leben als verlorener Haufen unserer unvollständigen Abenteuer. Dann sollte eine ungewisse Filmnacht hereinbrechen, 24 Minuten warten auf das Ende.
Wir haben ja probiert, das Ganze irgendwie zu, also wie gesagt, zu berechnen, wie die Leute halt so funktionieren werden. Dann sind die halt nicht immer ein bisschen, klar, die haben im letzten Film schon sozusagen Vorschmecker gegeben, indem sie die anderen Filme davor gespielt haben, aber trotzdem, dass sie, wenn sie davor eine gewisse Aufklärung betrieben hätten, worum es geht, dass es dann vielleicht, beziehungsweise dass der Film
auch zu Ende ging. Es ging ja darum, da sozusagen die Leute da zu ertappen, dass sie sich hinsetzen und das Programm erwarten.
Genau.
Und dabei sollten sie halt werden.
Und es sollte halt eine unerwartete Situation sein. Und er wollte halt, dass im Publikum irgendeine Reaktion stattfindet. Also ich glaube, er hätte es gut gefunden, wenn in der Pause die Leute darüber diskutiert hätten, was passiert denn da gerade eigentlich.
Ja, genau. Aber.
Ich glaube, es ist einfach nicht charakteristisch für den Debord, dass er irgendwie das erklärt hätte, was da jetzt passiert. Weil ich glaube, er war halt so ein bisschen ungnädig auch halt gegenüber Leuten, die halt im Kino gehen und sich halt besuseln lassen wollen.
Das zeigt ja auch die Verfassung von den Leuten, dass sie nicht mehr fähig sind, dann trotzdem zu diskutieren, obwohl es gerade nervt.
Genau.
Das ist trotzdem anzuschauen. Also die Verfassung kriegen sie gerade dann in dem Moment mit. So.
Wie ist das dann ausgegangen? Also gab es dann am Ende noch jemanden, der sich die 24 Minuten schwarz angeguckt hat? Oder?
Also es gab dann einen Freund von dem Debord, der selber ein Kino hatte. Also es war dann sozusagen das Kino, was den selber gehört hat. Und darin haben dann auch komplette Vorführungen davon stattgefunden. Ja. Gibt es zu dem Film irgendwie noch Fragen? Also ich habe auch einen Ausschnitt von dem Geheul Fassad da. Müssen halt auch noch gucken, wie das mit dem Sound dann funktioniert. Also können wir uns gerne danach nochmal hinsetzen und uns das angucken. Ja, dann gab es auch noch wichtige Hauptaktivitäten, also andere Hauptaktivitäten der Lettristen, und das nannten sie Umherschweifen und Psychogeographie, also Videogeographie, die sich mit Psychoanalyse vermischt. Das Umherschweifen war eine Methode, halt seine Umgebung und besonders halt den städtischen Raum zu erforschen. Es war so ein flüchtiges Durchstreifen verschiedener Umgebungen, so ein zielloses, zufälliges Umherwandern in der Stadt. Und sie meinten halt, dass sie sich bei diesen Streifzügen, bei diesen Derives, dass sie halt nur geleitet und gestoßen sind durch den unterbewussten Sog der Architektur. Ja, um das zu verstehen, muss man halt wieder die Umstände der Zeit angucken. Also der Isidore war halt als rumänischer Künstler nach Frankreich gegangen, um sich halt dort zu verwirklichen. Und in den 50er Jahren hat halt der Massenkonsum dann halt angefangen, schon die Gesellschaft in Frankreich wesentlich zu verändern. Also es gab auf einmal Fernseher, es gab auf einmal serienmäßig hergestellte Autos, es gab große Wohnanlagen und so weiter. Und die Lettristen waren jetzt die Ersten, die radikal die Freizeit problematisiert haben. Ja, das ist die Zitat. Die Freizeit haben sie problematisiert. Also das wird in dem Zitat deutlich. Das wirkliche revolutionäre Problem ist das der Freizeit. Die ökonomischen Grenzen und ihre moralischen Folgen werden jedenfalls bald zerstört und überholt sein. Die Organisation der Freizeit einer Masse von Menschen, die schon etwas weniger in die Fortwährung der Arbeit eingebunden sind, wird eine Notwendigkeit für den kapitalistischen Staat wie für seine marxistischen Nachfolger. Also hier wird wieder deutlich, dass halt sie sich gegenüber anderen linken Bewegungen abgrenzen. Überall hat man sich auf den obligatorischen Stumpfsinn der Sportstadien oder Fernsehprogramme beschränkt. Nach einigen mit Nichtstun im allgemeinen Sinn des Begriffs verbrachten Jahren können wir von unserer gesellschaftlichen Avantgarde-Position sprechen. Denn in einer noch provisorisch auf die Produktion gestützten Gesellschaft wollen wir uns vor allem ernsthaft mit der Freizeit beschäftigen. Wenn diese Frage nicht offen vor dem Zusammenbruch der gegenwärtigen ökonomischen Ausbeutung gestellt wird, ist die Veränderung nichts als purer Hohn. Ja. Was hier neben dieser Freizeitproblematik, glaube ich, auch deutlich wird, ist, dass die auch schon Krisentheoretiker waren. Also sie haben ziemlich sicher geglaubt, dass das ökonomische System halt von selber zusammenbricht, was sich als Unwahrheit herausgestellt hat.
Aber also auch die Freizeitproblematik auch. Das wurde schon in der archaischen Gesellschaft schon erfunden. Und das ist wichtig. Das Thema funktioniert 3000 Jahre. Gut, ja.
Ich würde nicht sagen, das ist schon seit 3000 Jahren, weil Freizeit ist was ganz Historisches, also das hat sich erst mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft halt entwickelt, also dass man überhaupt im Leben unterscheidet zwischen Arbeitszeit und Freizeit, das würde ich sagen, ist was Spezifisches für die bürgerliche Gesellschaft. Gut, aber, na gut, man kann gucken, es gibt sicher Epochen, wo das auch nochmal anders war, aber ich würde das halt nicht so überhistorisch sehen, dass es schon immer so gewesen ist. Okay, also die Lettristen haben also eine wesentliche Veränderung festgestellt. Also sie haben halt gesehen, also nach der Industrialisierung, da sind die Arbeiter so ausgebeutet worden, dass es sowas halt wie Freizeit im heutigen Sinn irgendwie gar nicht gegeben hat. Also die mussten sich halt nach der Arbeit fast den ganzen Tag gegen ausruhen und dann halt am nächsten Tag wieder auf der Matte stehen. Und jetzt war es so, dass halt ein Teil der Arbeit die Maschinen übernommen hatten. Und sie haben halt gesagt, Zwischenzeit, die da jetzt da ist, das ist eine Zeit, in der die Leute irgendwie machen könnten, was sie wollen. Sie haben gesagt, mit dieser Zeit wollte sich der Kapitalismus nicht gefährden und hat halt damit die Freizeit geschaffen. Also eine Zeit, in der sich die Menschen auf Stumpfsinn konzentrieren. Ja, auf der einen Seite halt eben auch zur Einsatzfähigkeit der Arbeiter, also zur Reproduktion, aber halt auf der anderen Seite halt um diese Kette und diesen Kreiseffekt von Konsum und Produktion halt sicherzustellen. Dieses Problem hat sich für die Lettristen halt auch ganz deutlich im Städtebau gezeigt. Also sie haben halt gesagt, die Architektur, die lässt keine Unordnung zu, da kann man keine Abenteuer erleben, es gibt kein Verirren und das lässt keine Kreativität zu. Es ist auch schon so angelegt, dass es nur sowas wie Freizeit in dem Sinne geben kann.
Ja, also, die haben direktes Feindbild gehabt, die haben das nicht als Entwicklung aufgefasst.
Sie haben es, ich habe das, jetzt blöd gesagt, also ich habe jetzt gesagt, der Kapitalismus will sich nicht selbst gefährden und schafft deswegen das. Also, sie haben es natürlich als Entwicklung beschrieben.
Sie haben sich in einem Prozess befunden,
also,
nicht, in einem, genau. Nicht irgendwie gesagt, irgendwas steuert das.
Nee, also, die haben schon, also, es ging schon um auch eine strukturelle Kritik. Ja, und sie haben halt auch gesagt, eben diese Trennung der Sphären Arbeit und Freizeit, das zeigt sich halt auch in der Stadt, nämlich die Städten, also diese Sphären sind halt auch räumlich getrennt, also es gibt Städten, da wird gearbeitet, also in der Fabrik, es gibt Wohnraum, das ist räumlich voneinander getrennt, und dann gibt es halt auch so Städten der Freizeit. Da weiß ich nicht, könnte man heute vielleicht Rummelplatz oder sowas nehmen. Ja, mit dieser Position waren sie halt von Anfang an eine linksradikale Bewegung, aber sie haben halt den traditionellen Arbeiterkampf abgelehnt, haben gemeint, das ist eine Spielart der bisherigen Politik. Ja, noch ein Zitat. Wir müssen einen Aufruhr unterstützen, der uns betrifft, der dem Maß unserer Forderungen entspricht. Wir stehen für eine bestimmte Idee des Glücks, selbst wenn sie bisher immer verloren hat. Eine Idee, nach der sich jedes revolutionäre Programm zuerst ausrichten muss. Also ich würde sagen, da steckt halt irgendwie so ein ehrliches Eigeninteresse dahinter. Also dass es nicht irgendwie um die höhere Sache oder um die Bewegung geht oder so, sondern dass es halt auch darum geht, wie betrifft uns das und wie wollen wir ein besseres Leben haben. Ja, und ihre Theorie war halt dabei, dass die Befreiung des Lebens aus der Befreiung der Stadt folgt oder unumgänglich mit der Befreiung der Stadt einhergehen muss. Das heißt auch, dass halt die gesamten Künste nicht mehr bloß ästhetische Werke sein sollen und dass sie nicht irgendwie von der alltäglichen Wirklichkeit abgeschnitten sein sollen. Und sie wollen sich halt auf eine lebenswerte Aktivität stützen. Sie wollen halt auf der Suche nach einem neuen Lebensstil einen befreienden Städtebau finden, in dem halt die Gesamtheit der Künste verwirklicht ist. Und dann kommt halt wieder so das Motiv der Aufhebung der Kunst im Leben. Ja, die Lettristen haben versucht, ihren Protest in so provokanten Methoden auszudrücken. Es gab da eine Propagandasendung im Radio, wo sie halt die ganzen Sätze rückwärts vorgelesen haben. Oder dann haben sie halt... ich glaube, man könnte sagen, es waren die ersten, die so eine Graffiti-Kultur geprägt haben, also es war für die ganz wichtig, halt Wände mit Schriftzügen zu versehen, und sie haben halt gesagt, mit diesen Schriftzügen wollen wir halt die wirkliche Bedeutung dieser Orte bloßlegen, und da haben sie zum Beispiel bei den Renault-Werken in Paris und in einigen Arbeitervierteln haben sie ganz oft hingeschrieben, ihr schlaft für den Chef, also wo halt ganz sehr deutlich werden sollte, halt, dass selbst das Intimste irgendwie nur zur Reproduktion dient. Ja, irgendwann hat dann, damit bin ich halt fast am Ende, hat angefangen, sich die lettristische Bewegung in zwei Teile zu spalten. Das war halt der eine Teil, der sich eher um Isidore Isot gesammelt hat. Und halt auch irgendwie, ja, der Isidore Isot, der wollte halt schon auch Anerkennung haben, und der ist mit den ganzen ganz radikalen Sachen halt nicht mitgegangen, eben mit dem Hintergedanken auch irgendwie berühmter, bedeutender Dichter zu werden. Und auf der anderen Seite war dann halt Guy Debord, der halt Leute um sich geschart hat, die halt mehr der dadaistischen Antikunst zugeneigt waren. Und diese zweite Gruppe, die hat ganz große Aufmerksamkeit erregt, also die haben immer wieder Skandale ausgelöst. Da gab es einen Skandal zur Ostermesse, da würde ich dann nochmal das Buch haben. Kann ich nochmal ganz kurz? Ja. Genau, die haben nämlich bei einer Ostermesse in Paris den Priester entführt, haben sich die Kutte angezogen, und der hatte vorher schon auch so eine Mönchfrisur, und dann haben die halt dafür die Rede gehalten, die Osterrede. Und sind dabei alle festgenommen worden. Ich stelle kurz das auch vorlesen, weil das ganz lustig ist.
Aber in der letzten Mal war doch auch sowas mit der Kirche, wo der in irgendwie reingehammelt ist.
Ja, die haben, also später haben die auch so lauter blasphemische Sachen gemacht. Also, ich möchte das kurz vorlesen. Über den Osterskandal berichten die Pariser Tageszeitungen auf der ersten Seite. Nachdem die Akteure schon von den heftigen, zum Teil blutigen Attacken der Schweizer Garde völlig unvorbereitet getroffen worden waren, wurden die vier jungen Intellektuellen in Anführungsstrichen von der Presse, so auch von der Humanité, mehr oder weniger offen angeprangert. Auf dem Foto aus der Polizeistation, also hier sieht man, wie die da so sitzen. Ich zeig's dir gleich. Auf dem Foto aus der Polizeistation sieht man Michel Mohr, Tonsur und in Dominikanerkutte, damals 22 Jahre alt, Ghislaine de Marbais, 21, rechts hinten Serge Bernard, Jean Rulier, 25, Jean Rulier, 25, ist nicht zu sehen, also wird da halt deutlich, wie jung die alle waren. Berma hatte die Rede geschrieben und die Rede lese ich jetzt vor. Heute am Ostersonntag des Heiligen Jahres, hier im Zeichen der Basilika der Notre Dame de Paris, klage ich die universelle katholische Kirche an, des tödlichen Missbrauchs unserer lebendigen Kräfte für einen leeren Himmel, klage ich die Kirche der Schwindelei an, klage ich die katholische Kirche an, die die Welt mit ihrer moralischen Leiche zu verpestet, das Krebsgeschwür des zerfallenen Okzidents zu sein. In Wirklichkeit sage ich, Gott ist tot. Uns kotzt die röchelnde Seichtheit eurer Predigten an, denn eure Predigten sind der schmierige Dünger für die Kriegsfelder Europas. Geht hinaus in die tragische Wüste, die herrliche Erde, auf der Gott tot ist, und mischt von neuem die Erde mit euren nackten Händen, euren Händen des Stolzes, euren Händen ohne Gebete. Heute, am Ostersonntag des Heiligen Jahres, hier im Zeichen der Basilika de Notre Dame de Paris, erklären wir den Tod des Christengottes, um endlich den Menschen leben zu lassen.
Was hat er in der Kirche gesagt? Ja.
Konnte er das aussprechen? Also
ich weiß nicht genau, was aussprechen konnte, aber es gibt ja halt diese Schweizer Garde, die sind bewaffneten katholischen Polizisten da und von denen wurden sie dann halt gepackt. Ja, 1952 haben sie eine Pressekonferenz von Charlie Chaplin zum Platzen gebracht. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber sie hatten halt ein Problem damit, dass es irgendwie so ein konservativer Filmemacher ist und haben auch so ein Flugblatt geschrieben, wo sie übelst gegen den gehetzt haben. Und das war halt für den Isidore Iso halt der Punkt, an dem er halt gesagt hat, nee, das ist jetzt das Ende, das führt jetzt zur Spaltung der lettristischen Linken, hat es auch gegenüber der Presse gesagt. Und daraufhin hat sich halt der Güdebohr gesagt, ha, der Isidore kann mich mal, jetzt kriegen wir die lettristische Internationale. Und dann haben sie halt noch internationalen Kontakt gehabt. Und ja, kurze Zeit später, nachdem diese lettristische Internationale gegründet war, wurde daraus dann die situationistische Internationale. Und damit wäre ich für heute am Ende erstmal.